Es gibt Sammelleidenschaften und selbst die kleinste Sammelleidenschaft, also die Sammelleidenschaft eines sehr kleinen Objektes, kann Räume füllen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch eine Briefmarkensammlung zu Hause hat, aber wenn man die rechtzeitig angefangen hat oder vor ein paar Jahren, dann kann das ganz schnell eine Schrankwand füllen, manchmal ein ganzes Zimmer. Als ich mit meiner Mutter umgezogen bin, haben wir einiges dort eben herausgetragen und geschaut, was machen wir denn damit? Ich habe eine Sammelleidenschaft und ich habe sie gestoppt, weil das einfach vom Platz und Raum viel zu viel wäre. Ich liebe Porzellan. Ich könnte da, vor allem heutzutage im Internet kann man ja alles Mögliche an schönen Dingen erwerben und wenn man Glück hat, auch zu einem Schnäppchenpreis. Ich habe mal eine Tasse mitgebracht. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich vom Meißen habe. Meißner Porzellan, Zwiebelmuster. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt, eine solche Tasse, eine Mokka-Tasse, würde neu 229 Euro kosten. Neu. Die ist nun gebraucht und ist auch zweite Wahl. Das heißt, wenn man sich zu sechst mal eben eine Tasse Espresso gönnt, 6 mal 229, können wir sich vorstellen, wenn man damit anfängt, ist schon sehr teuer, das Unterfangen. Porzellan ist in der Krise, das ist klar, denn das, was ich für diese Tasse noch bekommen würde, läge wahrscheinlich weit unter dem Ursprungspreis 229. Wäre wahrscheinlich teurer, wenn das einen Wiederverkaufswert hätte, der nachher gestiegen ist, aber leider ist das nicht so. Früher, diejenigen, die in der Richtung gesammelt haben, zum Beispiel auch Silberbesteck, wissen, dass das eben nicht so ist und dass es sich auch nicht unbedingt lohnt, das zu sammeln, es sei denn, man mag es und hat eine Leidenschaft dafür. Warum habe ich dieses kleine Tässchen mitgebracht? Ich habe es mitgebracht aufgrund des Textes, den wir gerade gehört haben, Korintherbrief. War Korinther, ne? Genau. Muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Man redet so viel als Pastor, muss man immer aufpassen, was man sagt. Korintherbrief, diese Stelle, in der Paulus sehr zusammengefasst beschreibt, was die christliche Herausforderung ist und was der Glaube für unser Leben bewirken soll. Und zwar ist unser Leben wie jedes Leben, wie dieses Porzellan. Ich habe es gestern verglichen mit dem Halbfinalspiel. Das Spiel war so zerbrechlich, so oft wie der Ball an den Pfosten und an die Latte gegangen ist, das hätte jederzeit sich drehen können, ein Schuss 2 Zentimeter tiefer, wären sie nicht im Finale gewesen. Deswegen können sie heute sehr dankbar sein. Aber auch solches Porzellan soll uns zeigen, dass es zerbrechlich ist. Ich kann es hier fallen lassen, dann sind, ich weiß nicht, wie viel wert das ist, aber vielleicht 100 Euro kaputt. Das geht ruckzuck, da muss mich nur jemand anstoßen. Ich muss einen Augenblick nicht aufpassen und es ist kaputt. Und damit möchte Paulus unser Leben beschreiben. Oder nicht möchte, sondern er beschreibt unser Leben und sagt, unser Leben ist so. Es ist zerbrechlich und wir Christinnen und Christen sind wie alle anderen mit dieser Herausforderung konfrontiert, dass wir Dinge erleben, die unser Leben extremst schwer machen können, zerstören wollen und uns so große Steine in den Weg legen, dass wir sagen, kann nicht mehr, will nicht mehr. Geht nicht mehr. Wir hängen, wie alle anderen Menschen als Christinnen und Christen, auch in dem ganzen Mist dieser Welt mit drin, mittendrin. Und wir haben keine Ausnahme. Ich hätte mir gewünscht, da im Taufbecken, wenn ich die Täuflinge taufe und denen zusagen könnte, was eine Mutter mal in ihren Fürbitten gesagt hat, ich möchte, dass mein Kind nur schöne Dinge erlebt und erfährt. Ja, hätte ich auch gerne gehabt, ja, aber es ist leider nicht so. Dass wir herausgehoben sind und wir sagen können, als Christen müssen wir da nicht durch und müssen wir da nicht durch, müssen wir den Mist nicht durchmachen und müssen wir den nicht durchmachen. Aber es ist eben halt so. Und jetzt kommt es auf den Wert unseres Glaubens an. Und ich glaube, da muss sich so einiges verändern, auch in unserer Einstellung. Nicht nur in unserer Einstellung der Kirche, sondern auch der Gemeinden und oft auch Einstellungen bei uns. Der Augsburger Bischof Meyer hat in seiner Predigt zum Fronleichnamsfest gesagt, wir brauchen einen Glauben, der provoziert. Provocare heißt herausrufen, hervorrufen. Wenn wir nachher auf die Straße gehen, wollen wir die Menschen provozieren, sie herauslocken aus ihrer Reserve, aus ihrer Gleichgültigkeit und Unwissenheit. Ja, vielleicht wächst daraus sogar eine neue Nachdenklichkeit darüber, was wir denn da tun als katholische Christinnen und Christen. Mit der Fronleichnamsprozession, ehrlich? Die Fronleichnamsprozession, schauen wir uns die mal im Süden an. Ich finde, da ist viel Folkloristik dabei. Und herauszufinden, dass da wirklich ein christlicher, ernster, tiefer Sinn dahin ist, da muss man schon viel mit dem Christentum zu tun haben und ich glaube auch das eine oder andere studiert haben. Damit Menschen provozieren und sagen, guckt mal, Thomas Halitsch, der Prager Religionsphilosoph, sagt, nein, 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 so geht das nicht. Wir brauchen einen radikalen Mentalitätswandel. Und zwar geht es in der Kirche darum, den Stolz und die Arroganz der Besitzer der ganzen Wahrheit abzulegen. Und wir müssen eine hörende Kirche sein, nicht nur eine lehrende, sondern eine lernende. Die Kirche, die Gemeinde muss ein Haus für alle sein. Die beiden Dinge, die ich unter katholisch.de jetzt in der letzten Woche gesehen habe, manchmal regt mich das dann auf und ich lese es, aber es ist auch sehr spannend, fordert mich natürlich immer wieder heraus nachzudenken und darüber nachzudenken, von Leichnam, dieses Fest, das ich immer wieder versuche, trotzdem so zu übersetzen, dass auch Menschen in der Moderne sich angesprochen fühlen, das soll ich als Provokation sehen. Unser Glaube ist in erster Linie keine Provokation. Jesus ist eine Provokation, das ist was anderes in seinem Leben, in dem Zusammenhang, wenn ich das Leben aus einer gewissen Perspektive anschaue. Aber unser christliches Leben funktioniert anders und ich möchte das gerne an einem Beispiel deutlich machen, weil Paulus von den zerbrechlichen Gefäßen spricht. Stellen wir uns vor, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn Sie ein bisschen in die Krankheitsgeschichte mit Sie hineingezogen werden, aber es ist ein Beispiel, was existenziell ist und was ich jetzt heute Morgen einmal brauchen muss. Stellen wir uns vor, wir bekommen die Nachricht einer lebensbedrohenden Krankheit. Vielleicht haben einige von Ihnen die schon hier erhalten oder Familienmitglieder von Ihnen. Und vielleicht sogar so heftig, dass uns gesagt wird, so und so viel Zeit haben Sie noch. Was passiert dann? Was mache ich als Mensch dann? Dann bin ich zunächst erstmal geschockt, vielleicht sogar ein Stückchen traumatisiert, je nachdem, wie der Arzt oder die Ärztin mir das mitgeteilt hat. Und dann fängt das innere Kämpfen, die innere Auseinandersetzung damit an. Das ist etwas ganz Natürliches. Warum? Weil ich einen Standpunkt zu dieser Krankheit finden muss. Die ist da und ich will sie nicht. Und die Krankheit interessiert herzlich wenig, ob ich da einen Standpunkt habe oder nicht. Aber wenn ich keinen Standpunkt dazu finde, werde ich ganz sicherlich falsch damit umgehen. Einen Standpunkt dazu finden und die christliche Art ist dann, das, was jetzt gerade da ist, so anzunehmen, wie es ist. Mehr nicht. Als eine Riesenarbeit. Da hinzukommen. An diesen Punkt zu kommen. Ich kann nämlich auch weglaufen. Ich kenne Menschen, die ständig vor ihrer Krankheit weggelaufen sind. Und macht es eine Krankheit besser? Hilft es, eine Krankheit zu bewältigen? Damit gut zurechtzukommen? Na, überhaupt nicht. Es verschlimmert die Krankheit. Die Personen merken es aber gar nicht, weil sie beschäftigt damit sind, davor wegzulaufen. So, und jeder Mensch hat die Herausforderung, ob Christ oder nicht Christ, damit klarzukommen. Und wir müssen doch jetzt geht es doch nicht um eine Provokation, sondern jetzt geht es darum, dass vielleicht ein solcher Mensch einem anderen Menschen begegnet, der die sagt, du, ich habe das auch oder ich habe das auch so erlebt oder ich kenne das, Aber als Christ kann ich dir sagen, dass du plötzlich, wenn du die Seelenarbeit machst, das heißt, wenn du dich mit dem auseinandersetzt, das kann sein, dass ich selber spüre, oh, Bönzmann, jetzt kriegst du die Rechnung. Hast jahrelang da und da ungesund gelebt und jetzt kann dein Körper nicht mehr. Auf wen bin ich dann sauer? Auf mich. Vielleicht aber auch auf Gott oder auf andere oder auf die Welt, weil ich nicht weiß, wohin damit. Aber dann geht es erstmal um Versöhnungsarbeit. Und das wissen wir im christlichen Bereich, das braucht es immer. Ich bin in der letzten Woche 2-3 Mal schon intensiv verletzt worden. Worum geht es? Immer wieder zu vergeben, zu versöhnen, versöhnt, dann aus dieser Sache herauszukommen. Das können wir. Das ist der Vorteil von uns Christen. Wir haben die Vergebung. Wir wissen, wo die Schuld bleibt. Versöhnungsarbeit. Und dann sagt Paulus, und das ist etwas, was ich selber immer wieder erlebe und auch bei Menschen erlebe, die mit dem christlichen Glauben unterwegs sind, dann habe ich die Möglichkeit, in dieser beschissenen Situation, ist es ja häufig, zu erleben und zu erfahren, oh, ich besinne mich, ich bin da, ich bin bei mir, ich suche die Gegenwart Gottes und plötzlich erspüre ich eine Kraft und eine Ruhe, die hatte ich vorher nicht, die kommt nicht aus mir selbst. Und bei Paulus steht am Schluss, wir merken, diese Todesleiden ist ein Bild dafür, wir merken die Hinfälligkeit, wir sehen ja selbst an Jesus, er ist in Anführungszeichen tot gemacht worden, zerstört worden von dieser Welt. Und in dieser ganzen Schwäche hat er trotzdem Gottes Kraft und Liebe erfahren, hat das als sinnvoll für sich erfahren und ist da heraus wieder auferstanden. Das ist auch nochmal, es ist nicht nur das ganz Praktische, den Tod überwunden, sondern es ist auch ein Bild dafür. Also das bedeutet, wir müssen andere Menschen nicht provozieren und sagen, wir haben das Bessere. Sowieso, ne, waren wir schon immer, sondern Menschen brauchen andere Menschen, die ganz konkret ihren Glauben in Lebensbereichen, wo es wirklich zur Sache geht, als Halt, als Befreiung, als Versöhnung, als tragend erleben und erfahren haben. Dann kann ich sagen, ich kenne das, was du durchmachst. Ich habe das entweder selber und dann wird die andere Person sehr wahrscheinlich fragen, ja, wie gehst du damit um? Dann kann ich es erzählen, dann kann ich etwas sagen. Aber deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist wichtig, hinauszugehen und zu sagen, ich habe etwas für mich mitgenommen, was mich trägt. Wenn ich die Erfahrung des Getragenseins im Glauben nicht gemacht habe, dann nützt es nichts. Wenn ich zu einem Arzt gehe und hoffe, dass der mir hilft, weil ich eine Diagnose bekommen habe und der redet nur, der labert nur, der redet mich voll, weiß aber gar nicht, wie es genau geht, sondern findet nur sich toll und das, was er zu sagen hat, aber es hilft mir überhaupt nichts, dann bin ich da ganz schnell wieder raus. So einen Arzt brauche ich nicht, hilft mir nicht. Und genau das Gleiche ist beim Glauben. Und Paulus sagt, wir sind wie Verfolgte, und trotzdem frei. Wir sind wie Eingezwängte und trotzdem erleben wir in unserem Leben die Weite. Nicht, weil wir super cool und stark sind, sondern weil wir hinter uns einen Gott haben, an den ich mich immer wieder im Innersten, im Tiefsten wenden darf, vor den ich kommen darf und sagen kann, Gott ist alles Mist, ist gerade nicht gut, ich darf zu dir kommen, ich will mich gerade bei dir auskotzen, weil ich es brauche und ich brauche deine Nähe und Gegenwart. Und so wie Paulus das sagt, erleben das viele Menschen, ich auch, dass Gott nahe ist und nahe sein will. Und wenn ich es manchmal alleine nicht erlebe und erfahre, dann erfahre ich es in der Gemeinschaft mit den anderen, die auf der gleichen Suche sind wie ich. Also, wir brauchen keine Provokation. Wir brauchen Lebenshilfe, die uns der Glaube geben will. Die ist etwas ganz Wunderbares. Und dann kommen wir durch so vieles durch. Und dann können wir akzeptieren, dass das Leben zerbrechlich ist, aber trotzdem gut. Weil wir jungen Leute sagen, das Leben ist zerbrechlich, aber trotzdem cool. Amen.